So, liebe Geschwister, ich möchte heute das fortsetzen, was wir letzte Woche im Brief an die Epheser über die Erziehung der Kinder auch bereits gelernt haben. Erinnert euch, was wir dort gesehen haben. Ben hat schon eine Stelle gelesen, die wir letzte Woche betrachtet haben. Ich möchte noch mal eine weitere hinzufügen im Epheserbrief als Grundlage für diese Predigt. Wir werden dieses Mal keinen besonderen Text betrachten, sondern viele Stellen, hauptsächlich im Alten Testament. Interessant ist auch, was Paulus im Vers 4 sagt, im Kapitel 6, Vers 4, und ihr Väter, und das gilt auch für die Mütter, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Und diese zwei Dinge, Zucht und Ermahnung, wollen wir auch anhand des Alten Testaments hauptsächlich auch heute vertiefen. Wir werden dies in einem großen, in einem größeren biblischen Kontext betrachten, wie gesagt, anhand des Alten Testaments. Ja, also es ist heute eine thematische Predigt. Das heißt, wir werden viele Bibelstellen lesen. Ich hoffe, ihr könnt das verfolgen. Wenn es um Kindererziehung geht, dann geht es auch natürlich um das Thema Familie. Was ist Familie? Und ich möchte zuerst, dass wir schauen, was Gott über die Familie sagt, wie er Familie definiert. Ihr wisst, dass um seine Welt zu gestalten, Gott möchte seine Welt gestalten. Wir lesen, dass am Anfang die Erde wüst und leer war und dass Gott nach und nach in sechs Tagen der Schöpfung auch Ordnung in seine Schöpfung brachte. Und es geht noch weiter. Dann hat Gott mehrere wichtige Institutionen geschaffen, wie zum Beispiel den Staat. Das sehen wir noch nicht im Alten Testament, aber wir sehen eine der ersten Institutionen, wahrscheinlich die wichtigste Institution, natürlich nach der Gemeinde, die Gott für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft auch geschaffen hat, erschaffen hat. Und das ist die Familie, die Ehe und dann die Familie. Das ist eine grundlegende Institution. Deshalb ist es nicht umsonst, dass wir diese Definition der Familie ganz am Anfang der Bibel sehen. Es ist eine Schöpfungsordnung. Das ist nicht irgendwas, was sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat, sondern es ist etwas, was vom Anfang an da ist. Die Familie hat insbesondere das Ziel, Kinder zu zeugen. Gott gibt den ersten Menschen den Befehl, sich zu vermehren auf der Erde und auch Kinder zu erziehen. Kinder werden das ist nicht die Aufgabe des Staates, Kinder zu erziehen, sondern es ist die Aufgabe der Eltern. Und es gehört auch zu den Segnungen, die Gott uns gewährt hat. Wenn Gott etwas einsetzt, instituiert, es ist auch zu unserem Segen gedacht. Die Bibel sagt im Psalm 127, Vers 3, welchen Segen ist es, auch Kinder zu haben. Dort lesen wir, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Kinder sind nicht etwas, was wir selbst in die Welt setzen. Es gibt natürlich biologische Prozesse, aber hinter diesen biologischen Prozessen ist Gott der Schöpfer da und es ist eine Gabe von ihm. Kinder werden uns ausgeliehen. Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht einer Belohnung, sagt der Psalm 127, Vers 3. Und dann auch in Sprüche, Kapitel 17, Vers 6, lesen wir auch, dass Kinder ein Segen für Großeltern sind. Kinder sind eine Krone der Alten und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Die Ehre der Kinder sind auch ihre Väter. Deshalb steht auch, Kinder, gehorcht eure Eltern. Es ist auch eine Ehre für Kinder, ein Privileg auch Eltern zu haben, die sie in der Furcht des Herrn auch erziehen. Wir erleben heute einen massiven Rückgang der Geburtenrate. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ich möchte nicht darauf eingehen. Aber vor allem ist es, weil viele Menschen der Meinung sind, dass Kinder eher eine Last sind, dass Kinder ihre Freiheit einschränken. Wer Kinder hat, weiß auch, welche Herausforderung es bedeutet. Und viele können damit nicht umgehen. Paradoxerweise beobachten wir auch, dass sich immer mehr Singles oder auch homosexuelle Paare Kinder wünschen, Kinder adoptieren wollen oder Kinder sogar durch Hilfe von anderen auch bekommen wollen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird gelehrt, dass die Erziehung von Kindern im Rahmen der Familie geschehen soll. Und Gott definiert in seinem Wort, was Familie ist. Gottes Plan sieht eine lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau vor, die gemeinsam ihre Kinder großziehen und ihnen beibringen, Gott zu kennen und zu ehren. Jesus verweist auf das, was wir am Anfang der Bibel lesen, in 1. Buch Mose, Kapitel 2. Und er erklärt auch in Markus 10, die Verse 6 und 8, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen, die ersten Menschen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Auch die Adoption ist für Paare, die keine Kinder haben oder die auch vielleicht Kinder haben, etwas Denkbares in der Bibel. Und Gott gibt uns auch ein Vorbild. Wir haben auch ein Vorbild für Adoption, indem Gott uns selbst in seinem Sohn Jesus Christus adoptiert als seine Kinder. Das lesen wir in Galater Kapitel 4, Vers 5. Gott hat uns in Jesus Christus adoptiert, er hat uns zu seine Kinder gemacht. Gott hat uns auch selbst parallel dazu auch gezeugt durch seinen Geist. Also Gott zeugt uns als seine Kinder, aber er adoptiert uns auch als seine Kinder. Unabhängig davon, wie sie in eine Familie gekommen sind, sind Kinder ein Geschenk Gottes. Und weil sie ein Geschenk Gottes sind, kümmert sich Gott um ihre Zukunft. Gott sorgt sich um die Zukunft der Kinder und möchte, dass dieses Anliegen auch unser Anliegen ist. Gott sagt in Jesaja 49, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Fragezeichen. Die Antwort wird wahrscheinlich nein. Aber auch wenn das passieren würde, sagt Gott, selbst wenn ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Gott sagt, Eltern können manchmal versagen, aber er selbst versagt nie mit seinen Kindern. So, was ist die Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat als Eltern? Und auch, auch vielleicht sind einige unter uns keine Eltern oder sind schon Warneltern. Sind immer noch Eltern, aber Großeltern vielleicht. Aber das ist trotzdem sehr, sehr hilfreich, dass wir uns den Inhalt der biblischen Lehre diesbezüglich auch anschauen. Gott möchte, dass wir uns um unsere Kinder sorgen, dass wir für sie sorgen, indem wir ihnen den Inhalt des biblischen Glaubens weitergeben. Das ist der nächste Punkt in dieser Predigt. Inhalt des biblischen Glaubens an unsere Kinder weitergeben. Wenn Gott uns ein Geschenk macht, gibt er uns auch klare Anweisung, was wir damit tun sollen. Und das gilt besonders für Kinder. Das Erste, was Gott will, ist, dass unsere Kinder ihn erkennen. Gott will, dass unsere Kinder ihn erkennen. Das muss schon der erste Gedanke bei uns sein, wenn wir Kinder haben. Dass diese Kinder eines Tages Gott erkennen. so wie wir ihn erkannt haben. Gott, ja, und da spielt auch eine wichtige Rolle die Ehrfurcht Gottes. Die Ehrfurcht Gottes ist die Grundlage jeder Erziehung. Was heißt Ehrfurcht Gottes? Also Ehrfurcht Gottes ist nicht so zu verstehen, ich sage es für einige wissen das schon, was Ehrfurcht bedeutet. Ehrfurcht ist nicht so als irgendwie Angst vor Gott zu verstehen, sondern das ist eine Haltung der Demut gegenüber diesem heiligen Gott. Wir fürchten Gott, weil er heilig ist, weil Gott einzigartig ist. Und das ist auch eine Haltung des Respekts vor Gott. Und das zeigt sich auch in dem Gehorsam ihm gegenüber. Deshalb ist Ehrfurcht die Grundlage jeder Erziehung. Wenn wir Gott nicht keine Ehrfurcht zeigen, da werden unsere Kinder auch Gott keine Ehrfurcht zeigen und werden ihn nicht erkennen. Wir lesen im Psalm 111, Vers 10, die Furcht oder die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Erziehung hat oft mit Weisheit zu tun. Willst du wissen, wie man seine Kinder weise erzieht, dann lerne mal, was Ehrfurcht ist. Die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und auch in Sprüche Kapitel 1, Vers 7 lesen wir das Gleiche. Es gibt viele Verse über die Ehrfurcht des Herrn. Dort lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Kenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Menschen, die Weisheit mit einem kleinen Löffel getrunken haben, sagt man auch, ja, gegessen haben. Es gibt viele Menschen, die wissen schon von selbst, wie man weise ist. Aber die Schrift sagt, fürchte Gott und du wirst lernen, was die Weisheit ist. Als Gott die Israeliten aus der Sklaverei führte, befahl er ihnen, ihren Kindern alles beizubringen, was er für sie getan hatte. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein Anliegen Gottes. Wir haben schon im 5. Buch Mose am Ende vom Kapitel 5 davon gehört in der Vorbereitung. Ich lese jetzt, was wir auch in Kapitel 6 lesen. Es gibt zwei Stellen, die diesbezüglich auch wichtig sind. Die erste, wie gesagt, lesen wir in 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Das ist das sogenannte Shema Israel, höre Israel. Höre Israel, der Gott ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und mit deiner ganzen Kraft. Jesus hat das auch betont. Er hat gesagt, das ist das erste Gebot. Auch die Liebe zu dem Nächsten. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst die deinen Kindern einschärfen. Und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollten dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auch auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das ist hier eine bildliche Sprache. Und fromme Juden nehmen das sehr wörtlich. Sie tragen sogenannte Tefillin an der Stirn und an dem rechten Arm. Und die haben auch sogenannte Mesusot an ihren Türpfosten. In den Tefillin sind Bibelverse, also diese Verse hauptsächlich und auch die 10 Gebote. Und auch an den Türen, an den Türpfosten ihres Hauses stehen auch Bibelverse. Die Idee dahinter ist, dass sie jederzeit mit dem Wort Gottes in Verbindung stehen. Aber das Wort Gottes sollten wir nicht nur tragen irgendwo. Viele Menschen haben eine Bibel zu Hause, aber lesen sie nie. Das, mit dem Wort Gottes sollte man auch umgehen können. Was uns betrifft, so muss die Bedeutung des Wortes Gottes für alle in der Familie offensichtlich sein. Das ist die Idee dahinter. Ja? Es muss sichtbar sein, dass das Wort Gottes bei uns einen wichtigen Platz hat. Und nicht nur, indem wir eine Bibel auf dem Regal haben, sondern auch dadurch, dass die Bibel einen wichtigen Platz in unserem Leben einnimmt. Und wir haben auch gesehen, was Gott seinem Volk befiehlt. Er sagt, egal wo du bist, ob du sitzt oder stehst, ob du auf dem Weg bist, ob du dich niederlegst abends oder morgens, ob du aufstehst, denk mal an mein Wort. Dieses Gebot wird auch Wort für Wort im Kapitel 11 wiederholt. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes unseren Kindern einschärfen. Einschärfen betont hier die Idee des Lernens durch das hebräische Wort, das hebräische Verb dahinter, betont die Idee des Lernens durch Rezitieren und Wiederholen oder auswendig lernen. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern wirklich auswendig lernen, damit wir von diesem Wort auch geprägt werden. Und das gilt auch für Kinder. Und dies, wie gesagt, sollte nicht sporadisch sein, sondern ständig geschehen, in jedem Augenblick unseres Lebens. Eltern sollten jede Gelegenheit nutzen, um ihre Kinder biblisch zu unterrichten. Jede Gelegenheit ist gut, um die Kinder zu unterrichten. Eine zweit wichtige Stelle in der Schrift ist Psalm 78, die Verse 3 bis 8. Ich lese sie auch. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Hier sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass das Wort Gottes den weiteren Generationen auch weitergegeben wird. Und das geschieht durch die Kindererziehung. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Manchmal denken wir sehr kurzfristig. Es ist Gottes Absicht, dass indem wir unsere Kinder unterrichten, die weiteren Generationen auch ihn kennenlernen. Und Gott will nicht nur der Gott unserer Kinder sein, er will auch der Gott unserer Enkelkinder und der Gott unserer oder unserer Enkelkinder. Gott wollte, dass die Generationen, die nach denen kamen, die seine große Befreiung erlebt hatten, und wir sehen, sie sind eher als ein trotziges Volk auch bezeichnet. Ja. Er wollte, dass die nachkommenden Generationen seine große Befreiung, also die Befreiung des Volkes auch selbst erleben, dass sie auch zu diesem Gott kommen, dass auch ihre Herzen und nicht nur die Vorhaut beschnitten wurde und dass sie auch seine Gebote befolgen sollten. Und wenn eine Generation es versäumt, der nächsten Generation das Wort Gottes zu lehren, wird auch die Gesellschaft schnell zerfallen. Und einer der Gründe, warum heute unsere Generation so ist, wie sie ist, hat damit zu tun, dass das Wort Gottes irgendwann von unseren Vorvätern nicht mehr weitergegeben wurde. Eltern haben nicht nur die Verantwortung, ihre Kinder zu ernähren und zu kleiden, und für ihre Ausbildung zu sorgen, sondern sie sind auch dafür verantwortlich, ihnen die Werte und die Wahrheiten zu vermitteln, die Gott ihnen mitgeteilt hat. Das ist extrem wichtig. Oft ist unsere Priorität das Wohlhaben, das Materielle, das Seelische, das körperliche Wohlhaben unserer Kinder. Wichtig ist auch, dass ihnen das Wort Gottes vermittelt wird, die Werte und die Wahrheit, die in diesem Wort auch stehen. Eine wichtige Aufgabe der Eltern ist es, ihren Kindern zu erklären, was Gott für unser Heil getan hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn die großen Werke des Herrn den Kindern auch erklärt werden sollen, geht es darum, ihnen zu erklären, was Gott für ihr Heil, für das Heil des Volkes Israel auch getan hat. Und das lesen wir zum Beispiel im 2. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 26, 27 möchte ich zuerst lesen und dann Kapitel 13, die Verse 6 bis 8. Zunächst Exodus 12, die Verse 26 bis 27. Und wenn eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Gottesdienst? Die Rede ist von dem Passafest. Die Juden haben das Passafest jedes Jahr gefeiert. Ein Lamm geschlachtet, also dieses Fest gefeiert. Und es kann sein, dass die Kinder fragen, was ist das? Was machen wir denn da? Und dann antwortet Gott durch Moses, so sollt ihr sagen, es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonen vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Und ich habe gesagt, als wir auch das Abendmahl gefeiert haben, dass es auch im Alten Bund auch ein Sakrament, ein ähnliches Sakrament war, das ist das Passafest. Und dieses Sakrament sehen wir heute in dem Abendmahl. Woran wollen wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern? An das, was Jesus auch am Kreuz getan hat. Und das sollen wir auch unseren Kindern auch vermitteln. Dann Exodus 13, die Verse 6 bis 8. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll diese 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Sauerteig ist ein Bild im Alten Testament für die Sünde. Es geht auch darum, dass die Sünde auch vor Gott nicht bestehen kann. Und es geht darum, auch dass Gott die Sünde bei uns nicht mehr sieht. Und das geschieht auch durch Sühnung. Kein ungesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und du sollst das deinem Sohn an jedem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Gott verspricht, indem wir das tun, dass er sein Versprechen erfüllen wird und unsere Kinder retten wird, wenn wir das tun, was er uns aufträgt. Es ist auch der Wunsch durch unsere Erziehung, nicht nur, dass unsere Kinder in der Gesellschaft anerkannt werden, dass sie was werden, sondern es ist unser Wunsch, dass sie gerettet werden. Und Gott verspricht in seinem Wort, dass wenn wir das festhalten, was er uns aufgetragen hat, er selbst für das Heil unserer Kinder sorgen will. Das lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 6. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst, wenn du das tust, was ich dir auftrage. So, wir kommen zu einem weiteren Punkt. Eine Frage, wann sollte man mit der religiösen oder biblischen Unterweisung der Kinder beginnen? Paulus sagt zu seinem Jünger Timotheus im 2. Timotheus Kapitel 3, ich lese die Verse 14 und 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von dem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Liebe Geschwister, Timotheus wurde wahrscheinlich zum engsten Mitarbeiter des Paulus. Paulus sagt, Paulus hatte viele Mitarbeiter, Tychikus zum Beispiel, den wir auch gelesen haben, der eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber Timotheus nennt er seinen treuesten Mitarbeiter, sein Sohn nennt er ihn. Ja? Und das ist nicht umsonst. Er war ein Mann von Wert, auf den sich der Apostel verlassen konnte, weil er wahrscheinlich von seiner Kindheit her auch in der Ehrfurcht Gottes auch erzogen wurde und er im Kontakt auch mit der Heiligen Schrift war. Und Paulus sagt auch hier in diesem zweiten Brief an Timotheus, dass Timotheus diese Dinge von seiner Großmutter gelernt hat, seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike. Die waren wahrscheinlich noch nicht Christen, aber es waren gläubige Jüdinnen, die schon früh ihren Kindern auch die Heilige Schrift näher gebracht haben. Viele Eltern sagen heute, dass sie ihre Kinder nicht zu sehr beeinflussen wollen. Ich habe das mehrmals gehört. Eltern, die sagen, ich möchte, was die religiöse Erziehung meiner Kinder angeht, sie nicht zu beeinflussen. Ich möchte ihnen nicht etwas aufzwingen. Sie sollen später diese Überzeugung annehmen, aber ich möchte das nicht jetzt, weil sonst könnte es sein, dass es nicht ihre eigene Überzeugung ist, sondern meine, und das möchte ich nicht. Es gibt nichts Unsinnigeres als das. Wenn wir unseren Kindern bestimmte wichtige Werte heute nicht vermitteln, werden andere dies an unserer Stelle tun. Und das werden sicherlich nicht gute Prinzipien sein, wenn man die heutige Gesellschaft anschaut. Man muss sich nur ansehen, wie bestimmten Ideen unserer Zeit den Kindern bereits im Kindergarten eingeimpft werden. Deshalb ist es Aufgabe der Eltern, so früh wie möglich mit der Erziehung der Kinder anzufangen, also eine biblische Erziehung, damit man diesen gefährlichen Ideen etwas entgegensetzt. Die Schrift sagt in Sprüche 22, Vers 6, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Gewohnheiten werden früh gelernt und Gewohnheiten bestimmen auch ein Schicksal. Kinder sind im Jugendjahren besonders aufnahmefähig. Und in dieser Zeit eignen sie sich gute oder schlechte Gewohnheiten an, die sie ihr ganzes Leben lang beibehalten werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie Gutes hören und dass sie Gutes sehen, auch in diesem frühen Alter. Wir kommen zu einem weiteren Punkt, die Rolle der Disziplin in der Erziehung. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, dass es auch zu Wort kommt im Epheserbrief, Kapitel 6, in dem es auch um Zucht geht. Gott kennt die Psychologie der Menschen, die er geschaffen hat, und er weiß, wie sehr die Sünde sie unfähig macht, auf seine Worte zu hören. Gott weiß das. Wenn wir auf Gottes Wort nicht hören, ist es oft aufgrund der Sünde, die in uns lebt. Und deshalb wendet er manchmal Züchtigung an, um die Menschen, seine Kinder, die er liebt, auch zur Vernunft zu bringen. Denn ohne dies, das betont die Schrift, ist der Mensch nicht bereit zuzuhören. Gott erwartet von den irdischen Eltern, dass sie dasselbe mit ihren Kindern tun. Wir lesen im Psalm 94, Vers 11, Vers 11 und 12. Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Also Gott weiß, was in uns steckt. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst, und den du aus deinem Gesetz belehrst. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst. Und man könnte sagen, wohl dem Kind, auch den die Eltern, dass die Eltern züchtigen, dass sie auch Gottes Gesetz auch lernen. Sprüche 3, auch Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und wir sehen das auch im Psalm 103, den wir gelesen haben. Gott züchtigt auch die Menschen, die er liebt, und er erbarmt sie auch über sie. Züchtigung des Herrn ist auch ein Zeichen, also ein Beweis seines Erbarmens. Der Verfasser des Hebräerbriefes im Kapitel 12, Vers 7 erklärt uns, dass die Züchtigung ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns als seine Söhne und Töchter betrachtet. Und er sagt, wer nicht gezüchtigt wird, ist kein Kind Gottes. Gott züchtigt die, die seine Kinder sind. Mit anderen Worten, wer seine Kinder nicht zurechtweist, handelt nicht zu ihrem Besten. Das ist auch, was diese Textstellen uns sagen wollen. Es ist manchmal notwendig, seine Kinder zurechtzuweisen zu ihrem Besten. In Deutschland wird das Wort Züchtigung oft im Sinne von Prügelstrafe verstanden. Das bürgerliche Gesetzbuch befürwortet zum Beispiel heute eine gewaltfreie Erziehung und verbietet jede Art von körperlichen Strafen. Es ist natürlich in der Jurisprudenz oft diskutiert worden, was bedeutet das? Ja, heißt es, dass die Kinder nicht angefasst werden sollen? Das ist nicht das Thema. Die Frage ist aber, wenn wir das lesen, was wir in unserem Gesetz haben heute, ist, wie passt das zu dem, was wir in der Bibel finden? Was wir zum Beispiel in Sprüche 23 lesen, Vers 13, erspare dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, muss er nicht sterben. Indem du ihn mit der Rute schlägst, rettest du seine Seele vor dem Totenreich. Ist auch interessant. Ich habe auch die KI, ChatGPT, gefragt, passt das, was die Bibel sagt, mit dem, was die Bibel sagt? Und wisst ihr, was die KI geantwortet hat? Er sagt, ja, aber das, was in der Bibel ist, soll nicht einfach so wörtlich verstanden werden. Das hat einen symbolischen Wert. In anderen Worten ist die Rute nicht etwas, was man benutzt unbedingt, um die Kinder zu schlagen, sondern die Rute ist da ein Objekt, was auch auf Disziplin hinweist. Ich bin nicht ganz einverstanden damit, aber es ist grundsätzlich nicht verkehrt. Also wir sehen auch, dass oft zum Beispiel im Neuen Testament ist auch das Schwert ein Symbol für die Justiz. Das Schwert ist in Bezug auf die Autorität des Staates das Zeichen auch, dass der Staat auch die Macht hat, Disziplin zu üben. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass er das tut, indem er den Kopf einfach so abschneidet. Ja? Also ich denke auch hier, es ist nicht ausgeschlossen, dass man dass die Bibel lehrt, dass man die Rute manchmal benutzen darf. Es kostet, was es wolle, ja, angesichts der heutigen Gesetzlage. Aber was sie vor allem sagen will, ist, dass man ein ungehorsames Kind nicht ohne Zwangsmaßnahmen erziehen kann. Und wir müssen natürlich definieren, was diese Zwangsmaßnahmen sind. Und auch, dass gewisse Zwangsmaßnahmen mehr Vorteile haben, als gar nichts zu tun. Die Bibel verurteilt deshalb sehr scharf die anti-autoritäre Erziehung. Vielleicht wisst ihr, was anti-autoritäre Erziehung ist. Es wird auf jeden Fall in der Bibel scharf verurteilt. Das bedeutet aber nicht, dass Zwangsmaßnahmen nicht im Rahmen des Gesetzes sein sollen. Also, und das Gesetz erlaubt einige Zwangsmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass man den Kindern bestimmte Sachen vorenthaltet. Es gibt auch, ich verweise auf die Texte, hier können Sie anschauen. Der Begriff Disziplin, im Grunde genommen geht es um Disziplinieren. Ja? Disziplin hat auch denselben Wortstamm wie Jünger. Jemand zu disziplinieren, zu züchtigen, zu erziehen, das sind Synonymen, das bedeutet, ihn zu einem Jünger zu machen. Und das Ziel der göttlichen Disziplin ist es, uns dem Ebenbild des Sohnes Gottes gleichförmig zu machen, lesen wir in Römer 8, Vers 29. Gott möchte durch seine Erziehung, dass wir dem Herrn Jesus Christus gleichgestaltet werden. Und dazu gehört eine gewisse Erziehung. Eltern können ihre Kinder zu Jüngern machen, indem sie ihnen die Lektionen weitergeben, die sie selbst im Leben gelernt haben. Es ist auch sehr wichtig, dass wir uns auch auf unsere eigene Erfahrung beziehen. Wenn sie ein Leben in Gehorsam gegenüber Gott führen und auch ihre Entscheidung unter der Führung des Heiligen Geistes treffen, dazu werden wir in Galater 5 aufgefordert, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dann werden die Kinder ermutigt, dem Beispiel der Eltern zu folgen. Und das ist sehr wichtig. Vorbild spielt eine große Rolle. Konsequente Disziplin bringt die Frucht des Friedens, nämlich die Gerechtigkeit, hervor. Lesen wir in Hebräer 12, Vers 11. In Sprüche 10, Vers 1 heißt es, dass ein törichter, das heißt ein undisziplinierter Sohn, ja, seinen Eltern Kummer bereitet. In Sprüche 15, Vers 32 steht, dass jemand, der sich nicht zurechtweisen lässt, Verachtung auf sich ziehen wird. Und das Gleiche gilt, könnte man auch sagen, für jemanden, der sich weigert, seine Kinder zu zurechtweisen. Wer sich weigert, seine Kinder zurechtzuweisen, wird auch irgendwann Schande auf sich bringen. Das heißt, die Kinder werden ihm oder ihr Kummer bereiten. Wir haben ein sehr interessantes Beispiel in der Schrift. Das ist das Beispiel des Priester Elis im Alten Testament. Ja, also Eli, ihr kennt die Geschichte von Samuel. Der Herr hatte den Priester Eli und seine ganze Familie verurteilt, weil er seine beiden Söhne sündigen ließ und somit den Herrn entehren ließ, ohne sie zu tadeln, obwohl er zahlreiche Warnungen erhalten hatte. Also die Sünde des Elis bestand darin, dass obwohl er von Gott gewarnt wurde, er sich nicht die Mühe machte, seine Kinder zurechtzuweisen. Und dafür musste er sterben, seine Söhne auch. Das lesen wir in 1. Samuel 3, Vers 13. Kinder müssen ein Vorbild für ihre Kinder sein. Und ich möchte nur ein paar Worte zu der Rolle des Vorbilds sagen. Um ihre Kinder richtig zu erziehen und ihnen die Lehren und die Ermahnung des Herrn zu vermitteln, müssen Eltern genauso handeln, wie Gott mit uns handelt. Die Bibel sagt, seid Nachahmer Gottes. Wie ist dann Gottes? Welches Vorbild wir in Gott haben, das haben wir wiederum auch im Psalm 103 gesehen. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er erbarmt sich über seine Kinder. Das lesen wir auch im 4. Mose, Kapitel 14, Vers 18, im Psalm 145, Vers 8. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade und Liebe. Und er zeigt uns auch große Geduld. Deshalb ist es etwas, was die Eltern noch lernen sollen mit ihren Kindern. Und er ist auch immer bereit, uns zu vergeben. Daniel 9, das Gebet des Daniels. Daniel dankt Gott, dass Gott ein Gott, der immer bereit ist, seinem Volk zu vergeben. Das Ziel der Züchtigung ist es nicht, uns zu die Züchtigung Gottes ist es nicht, uns zu vernichten. Es ist nicht, um uns platt zu machen, sondern uns zur Umkehr zu bringen und uns wiederherzustellen. Gott lehrt uns durch sein Wort. Das lesen wir in Johannes 17, Vers 17. Und auch im Psalm 119 haben wir sehr viele Verse, die sich auf das Wort Gottes und seine Funktion auch beziehen. Und Gott möchte, dass Eltern ihr Zuhause mit der Wahrheit seines Wortes erfüllen. Haben wir auch gelesen. Und indem sie es tun, werden sie selbst Vorbilder für ihre Kinder. Ihr seht, das sind nicht komplexe Methoden, Rezepte, sondern es geht eigentlich darum, dass wir Gott ernst nehmen und dass wir uns seinem Wort bedienen, auch in der Erziehung unserer Kinder. und dass wir tun auch, was er sagt. Und die Kinder werden das auch sehen und sie werden von uns lernen. Dann haben wir noch einen Punkt zu betrachten vor dem Schluss. Das ist die Rolle der Gemeinde in der Erziehung der Kinder. Was ist die Rolle der Ortsgemeinde? Die Ortsgemeinde hat eine wesentliche Verantwortung in der Erziehung der Kinder, aber sie ersetzt nicht die Eltern. Sie ersetzt nicht die Eltern, sie soll aber ihre Rolle unterstützen. Die Gemeinde soll die Erziehungsfunktion der Eltern unterstützen. Viele Eltern sind tiefgläubig, aber sie sind nicht oft in der Lage, ihren Kindern die Bedeutung aller Bibelstellen zu erklären. Insbesondere, wenn Kinder auch mit den schädlichen modernen Ideen konfrontiert werden. Das sieht man noch nicht, wenn die Kinder klein sind, aber bei einem bestimmten Alter werden die Kinder mit sehr, sehr schädlichen Ideen konfrontiert und viele Eltern sind nicht in der Lage, auch diese Themen mit ihren Kindern zu besprechen. Dafür ist die Gemeinde da. Und es ist auch wichtig, dass diese Themen auch in Gemeindeleben behandelt werden. Es ist auch deshalb wichtig, dass Kinder in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen das Wort Gottes erklärt wird. Das Wort Gottes soll in der Gemeinde erklärt werden, erläutert werden, verstanden werden. Es muss auf die Frage der Kinder angegangen werden. Gott möchte auch, das ist auch sehr wichtig für die Eltern, nicht nur, dass wir irgendwas befehlen, Kinder sollen das und das tun, sondern auch den Kindern erklären, warum wir das tun. Wir haben auch das Beispiel gesehen, wenn die Kinder im Volk Israel fragen, warum tut ihr das? Dann muss auch eine Erklärung auch den Kindern gegeben werden. In 5. Mose 31, die Verse 12 und 13, lesen wir, dass am Laubhüttenfest, das heißt in Sukkot, die Tora des Herrn vor dem ganzen Volk vorgelesen werden sollte. Gott sagt, versammle das Volk, Männer, Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Wir sehen auch, wie wichtig es ist, dass Kinder auch in der Versammlung, in der Gemeinde auch das Wort Gottes deutlich hören, im Rahmen der Gemeinschaft, ja. Ich spreche nicht dafür, dass Kinder ein eigenes Programm haben, aber es ist auch wichtig, dass Kinder auch Gott im Rahmen der Gemeinschaft, der ganzen Gemeinde auch begegnen. Es gibt leider heutzutage Gemeinden, wo die Kinder ihr eigenes Programm haben vom Anfang bis zum Ende und sie sehen nicht, was dann im Gottesdienst passiert. Und wenn sie groß werden und diesen Gottesdienst gehen sollen, ist es zu spät. Das ist für sie zu langweilig. Sie verstehen gar nichts, was dort geschieht. Kinder sollen früh lernen. Und das sehen wir am Beispiel des Volkes Israel. Kinder waren auch da, als Gott vom Berg Sinai sein Gesetz auch dem Volk gegeben hat. Das sollen sie hören. In Josua 8 lesen wir, dass Josua beim Einzug in das verheißene Land den Israeliten das gesamte Gesetz Mose vorlesen ließ. In Vers 34 und 35 lesen wir folgendes, Josua 8. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles, wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hat, das Josua nicht gelesen hätte vor der ganzen Gemeinde Israel. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange es gedauert hat. Auch vor den Frauen und Kindern und den Fremdlingen, die in ihrer Mitte lebten. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Eines ist, so hoffe ich zumindest, auch durch diese Botschaft deutlich geworden, die Bedeutung des Wortes Gottes im Leben einer Familie und auch die Notwendigkeit, sich an die Prinzipien dieses Wortes auch zu halten. Das ist, was die Bibel nennt Weisheit. Willst du die Weisheit lernen? Willst du wissen, was gut für deine Kinder ist, dann nehme die Prinzipien, die deiner Erziehung auch zugrunde liegen, aus der Bibel. Beschäftige dich mit der Bibel selbst. Das Buch der Sprüche vergleicht die Weisheit mit einem Baum des Lebens. Sprüche 3, Vers 18, ein wunderschönes Bild. Und sagt, dass diejenigen, die sie bewahren, die Weisheit, glücklich sein werden und ihr Leben auch verlängern. Sprüche 4, Vers 10. Das ist auch, deshalb lesen wir übrigens, also Kinder, gehorcht euren Eltern, denn es gibt auch eine Verheißung, wenn du lange leben willst auf Erde. Die Praxis der Weisheit verlängert das Leben. Jesaja prophezeit im Kapitel 54 seines Buches über das neue Jerusalem und verspricht, dass alle seine Kinder, alle Kinder dieser Stadt Jerusalems, der himmlischen Stadt Jerusalem, werden vom Herrn unterwiesen werden und dass der Friede seiner Söhne, der Friede seiner Kinder sehr groß sein wird. Wir gehören bereits zu dieser Stadt durch den Glauben an Jesus Christus. Amen.